lieber Stefan, danke für die Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke. Intoleranzreaktionen. Intoleranz ist ein sehr weit gefasster Begriff und beinhaltet eigentlich die heute angesprochenen engeren Definitionen, eben Intoleranz auf nicht-immunologische Überempfindlichkeit des Medikamentes mit Bezug zum pharmakologischen Spektrum, Idiosynkrasie, anderwertig nicht klassifizierbare Überempfindlichkeit, oft auch Enzymdefekte und Pseudoallergie, nicht-immunologisch vermittelte Reaktionen, die meist Typ 1 ähnlich sind. Und als Beispiel möchte ich mal kurz Aspirin einführen. Wenn man es nach der Klinik nimmt, Aspirinintoleranz fällt in die Klassifikation Pseudoallergie, weil es Typ 1 ähnlich ist. Wenn man nach dem Mechanismus geht, würde das Intoleranz sein. Das heißt, mein Vortrag nimmt Intoleranz als Überbegriff. Und Sie haben auch anfangs gehört, Intoleranzen sind viel häufiger als Allergien. Praktisch jedes Medikament kann eine Intoleranzreaktion auslösen. Deswegen beschränke ich mich auf drei Substanzgruppen, die häufig solche Reaktionen verursachen, beziehungsweise Analgetika, die sehr häufig verabreicht werden. Und hier gehe ich je nach Schwerpunkt eben auf die Klinik, Pathologie, Substanzklassen, Risikofaktoren, wenn es welche gibt, Diagnostik und Management ein. Lokalanästhetika, die Klinik, was man immer hört ist, ich bin kollabiert, der Patient ist umgefallen beim Zahnarzt, beim Stechen, mit oder ohne Hautsymptome. Wenn man genau fragt, meistens ohne Hautsymptome. Wir wissen, dass Lokalanästhetika kardiovaskuläre Symptome machen können, Bradykardie, aber auch Tachyarrhythmie, wobei dieses eben Teilsymptom von Pseudoallergien, aber auch echten allergischen Typ-1-Reaktionen sein können. Dann zentralnervöse Nebenwirkungen, Schläfrigkeit, Benommenheit, verwaschene Sprache. Das sind klar, dass man das richtig zuordnet. An der Haut, Flash, das kann immunologisch sein, Intoleranz sein oder auch einfach Aufregung, dass man im Gesicht rot wird oder Dekolleté-Bereich. Eins habe ich noch vergessen, wenn ich eine Auflistung habe, dann heißt es, zuerst kommen die häufigsten solche Reaktionen auslösenden Präparate oder Möglichkeiten. Nach unten hin werden die Reaktionsformen oder Auslöser seltener. Hier sehen Sie noch Kontaktekzem aufgelistet. Das ist gar nicht so selten. Es kommt dadurch, dass solche Lokalanästhetika oft auch lokal als Cremeform angewendet werden. Man denke an Hämorrhoidtherapie zum Beispiel. Dann sind auf Lokalanästhetika einzelne Fälle von fixen Arzneimittelexanthem und Erythema multiforme beschrieben. Ich muss das alles nicht mehr beschreiben. Sie haben das genauestens gehört in den vorigen Vorträgen. Was neu ist vielleicht und auch selten, sind Petechien und Purpura, und zwar auf die Emla-Creme. Das ist unsere Zaubercreme bei Blutabnahme bei Kindern. Und hier wurden Fallberichte beschrieben, dass es zu Petechien kommen kann, und zwar bei Kindern mit atopischer Dermatitis oder bei Patienten mit Thrombopenie oder Blutungsneigung oder Frühgeborenen. Und der Mechanismus soll eine Toxizität der Gefäße sein. Nur, dass Sie das gehört haben. Und dann gibt es einzelne Fälle von Kontakturtikaria, generalisierte Urtikaria, Angioödeme. Was liegen diesen Mechanismus an Pathomechanismen zugrunde, diesen Reaktionen? Die meisten sind laut epidemiologischen Studien vasovagal und psychovegetativ. Sie kommen meistens beim Zahnarzt, Angst vor dem Eingriff, Angst vor dem Stich. Sie sehen, das machen in epidemiologischen Studien 60-75% der Fälle aus, also gar nicht so wenig. In der Folge kommen direkt kardiovaskuläre oder zentralnervöse Toxizität. Das kann auf den Lokalanästhetikum selbst sein oder auf das bei Zahnmedizin verwendete Zusatzstoff, eben Epinephrin, damit die Lokalanästhetika länger wirken, oder andere Zusatzstoffe wie Natrium, Benzoate und Sulfite, wobei man sagen muss, diese sind nur in Durchstichflaschen enthalten. Das heißt, wenn man eine einmal Ampulle nimmt, dann geht man dieser Problematik aus dem Wege. Dann gibt es injektionstechnische Reaktionen, zu rasche Injektion, zu rasche Absorption, intravaskuläre Injektion, Überdosierung. Diese Reaktionen machen bis zu 23% aller Fälle aus. Und wenn Sie dann nach genauer Exploration der Patienten das Ganze nicht in diese beiden Kategorien einstufen können, dann kann man sagen, pseudoallergische Intoleranzreaktionen, Lokalanästhetikum oder Zusatzstoff. Es gibt natürlich auch hier einzelne Fälle von echten allergischen Reaktionen, wobei die Spättypreaktionen Typ 4 gar nicht so selten sind, auf die komme ich noch einmal zu sprechen. Allerdings die echten Typ 1 Reaktionen sind sehr, sehr selten, also unter 0,6%. Wir unterscheiden zwei verschiedene Substanzklassen hier, eben Lokalanästhetika vom Ester-Typ. Die beinhalten eine Ester-Gruppe zwischen dem lipophilen aromatischen Ring und dem Rest der Kette. Und die Amid-Lokalanästhetika haben eine Aminogruppe. Das erste Lokalanästhetikum, wenn Sie so wollen, war Kokain. Niemand hat das erste Mal bemerkt, dass wenn man es auf die Schleimhaut aufgetragen hat, dass es zu Betäubung gekommen ist. Aufgrund dessen wurde dann Procain 1890, also das sind sehr alte Präparate, entwickelt. Das ist auch das einzige aus dieser Gruppe, die injizierbar erhältlich ist. Alle anderen Präparate sind topisch anwendbare Präparate. Das ist wichtig, dass Sie das sich merken. Die neueren, ab 1943 kamen die Amidgruppen, auch als erste Substanz die Lidocain. Und hier kommen immer neuere Substanzen. Hier haben Sie auch das Ultracain mit Adrenalinzusatz. Wichtig, wie Sie sich das noch unterscheiden können, die Amidgruppen haben im Namen zwei Is, wenn Sie den generischen Namen anschauen. Schwierig ist es, wenn man nicht so, weil die Symptomatik, eben toxische Symptomatik, Intoleranzreaktionen oder allergische Symptomatik oft sich ähneln, das auch auf Anhieb zu sagen, außer man hat viel allergologische Erfahrung. Wenn man zur Abklärung den Patienten geschickt bekommt, dann machen wir klassischerweise Prick- und Intrakutan-Testung, wie Sie beim Dozent Well gehört haben, mit dem Auslöser und mit zwei anderen Ausweichpräparaten. Wichtig ist auch, dass man hier an Latexallergie denkt, weil diese Eingriffe alle werden heutzutage mit Handschuhen gemacht und die sind natürlich prädestiniert, echte Typ 1 Allergien auszulösen. Die Testungen bleiben erwartungsgemäß bei so vielen pseudoallergischen Reaktionen negativ. Dann kommt der nächste Schritt, Provokationstest, der schrittweise geführt wird, eben zuerst mit dem Ausweichpräparat und mit dem anamnestischen Auslöser. Wichtig ist, Sie haben gehört, psychische Reaktionen spielen eine große Rolle, dass man hier je nach Patientenkonstellation Zusatzmaßnahmen trifft. Das heißt, Provokationstest mit physiologischem Kochsalzlösung beginnt. Und wenn Sie schon vom Patienten hören, während der Testung, er spürt, wie er auf Watte geht, dann wissen Sie, woran Sie sind. Nachher muss man es dem Patienten klar machen, was Sache ist, aber man kann beruhigt weiter testen. Manche Zentren machen den reversen Placebo-Provokationstest, das heißt, sie geben dem Patienten ein Lokalanästhetikum, wenn er Beschwerden entwickelt, dann sagen sie ein anderes Lokalanästhetikum, geben dabei eben NaCl. Und in der Folge sagen sie, okay, wir machen es einmal nur mit Wasser einspritzen, vielleicht ist es die Spritze alleine, und dann geben sie das Lokalanästhetikum. Sie sehen, das Ganze ist sehr, sehr aufwendig in der Abklärung, obwohl die meisten Reaktionen eigentlich nicht allergischer Natur sind. Also deswegen rentiert es sich, dass man den Patienten einmal beruhigt und wenn man selber nicht sicher ist, dass es eine echte Allergie ist, weil eine Synkope ohne Ausschlag ist nur intolerant oder vasovagal und psychisch und nicht allergisch, dann, dass Sie den Patienten beruhigen und einfach ein anderes Lokalanästhetikum verwenden. Management. Das heißt, bei vasovagalen psychischen Reaktionen, Intoleranzen, jedes Lokalanästhetikum ist anwendbar, wobei bei Intoleranzreaktionen besser auf ein anderes, auch aus derselben Gruppe gewechselt werden kann, aus derselben Amidgruppe, möglichst kein Adrenalinzusatz nehmen und möglichst keine Durchstichflaschen. Bei den allergischen Spätreaktionen, echte Typ-4-Reaktionen, die eben auf topische Anwendung entstehen, gibt es auch Kreuzreaktionen, und zwar unter Lokalanästhetika vom Ester-Typ, von der Ester-Gruppe, untereinander, aber auch mit Substanzen der Paragruppe. Die sind Benzoesäure-Derivate und können mit Paraaminobenzoesäure-Kreuz reagieren. Das ist zum Beispiel in sehr vielen Sonnenschutzmitteln drinnen und auch PPD, Paraphenylendiamin, das sind Haarfärbemittel. Und die Sensibilisierung kann es so gehen in beide Richtungen. Das heißt, die Sensibilisierung entsteht auf Lokalanästhetikum und man reagiert auf das andere, beziehungsweise die Sensibilisierung entsteht auf die Sonnenschutzmittel und dann reagiert man mit Lokalanästhetika. Aber wie gesagt, das sind wenige problematische Reaktionen, weil sie nicht lebensbedrohlich sind. Es gibt keine Kreuzreaktivität zwischen Lokalanästhetika vom Ester-Typ und vom Amid-Typ, das heißt, Sie können beruhigt, wenn es irgendein Verdacht besteht, auf ein Präparat aus der anderen Gruppe wechseln. Es gibt keine zwingende Kreuzreaktivität unter Lokalanästhetika vom Amid-Typ untereinander. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nun zu den ganz, ganz wenigen Sofort-Typ-Reaktionen. Das ist beschrieben auf einzelne Amid-Lokalanästhetika vereinzelt, aber es ist auch beschrieben mit Kreuzreaktionen auf andere aus derselben Gruppe, wobei immer die Kreuzreaktionen individuell sind. Das heißt, es zeichnet sich keine fixen Muster ab. Reaktion, lokale Urtikaria, generalisierte Urtikaria, ein Fall von Laryngospasmus beschrieben. Es gibt keinen bis einen fraglichen Todesfall in der Literatur, wobei es nicht klar ist, ob das nicht kardiale Nebenwirkungen waren. Man kann sagen, die Dunkelziffer ist immer etwas höher, als man in Erfahrung bringt, aber andererseits weiß man auch, wenn etwas größere Probleme auslöst, dann wird mehr publiziert. In diesen Fällen mit Sofort-Typ-Allergien waren Hauttests positiv und Expositionen waren auch wiederholt positiv. Allerdings gelangte IgE-Nachweis in diesen Studien kaum. Es gibt bis jetzt nur einen Fall mit IgE-Antikörpernachweis. Fazit, die Lokalanästhetika sind zu Unrecht eigentlich gefürchtet. Wenn man diese Sachen weiß, dann kann man getrost seinen Patienten behandeln und könnte auch des Öfteren einmal eine aufwendige Testung ersparen. Nun wechselt zu Kontrastmitteln. Hier werden unterschieden pharmakologische Toxizität, Überempfindlichkeit, und zwar dies beinhaltet Intoleranzen und auch allergische Reaktionen und zufällig zeitgleiche, eigentlich nicht assoziierte Ereignisse, die uns nicht interessieren im Moment. Zu der Toxizität. Sie wissen, im Blut aufgrund der Hyperosmolarität kommt es auch zu Hyperosmolarität, Viskositätsänderung, Erythrozytenaggregation, Gerinnungsstörung, Herz-Kreislauf, Herzrhythmusstörungen, Kontraktilitätsstörungen und hier haben wir schon Vasodilatation, wo wir dann nicht sagen können, ist das eine Intoleranz, ist das Toxizität, ist das Allergie. An der Lunge dasselbe, pulmonale Hypertension ist klar, aber Bronchospasmus schon nicht mehr. Neurotoxizität, Krampfanfälle sind klar, Übelkeit, Erbrechen können von allen diesen Reaktionen, Symptome sein. Nephrotoxizität bei älteren Personen ein Problem und sehr gefürchtet, aber bekannt. Weitere Effekte, Hepatotoxizität und Hyperthyreose-Krise. Sie haben auch gehört, eben diese unerwarteten Reaktionen, die in Kategorie Intoleranz und Allergie fallen, sind Typ-B-Reaktionen. Und bei Röntgenkontrastmitteln gibt es eine Einteilung nach dem zeitlichen Auftreten der Reaktionen. Das hat mit dem Mechanismus primär nichts zu tun, Sofortsymptome, das sind Symptome, die innerhalb von Minuten bis zu einer Stunde auftreten und beinhalten natürlich alle drei Typen von Reaktionen, Toxizität, Intoleranz und Allergien. Pruritus, Flash, Urticaria, Angioödem, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Rhinitis, Heiserkeit, Atemnot, Tachykardie, Tachyarrhythmie, Blutdruckabfall, Kreislauf, Schock. Spätsymptome, diese sind nach einer Stunde sozusagen auftretende Symptome. Der Unterschied ist insofern wichtig, weil die, die früher auftreten, auch dramatischer und lebensbedrohlicher sind. Nach einer Stunde bis 48 Stunden, beziehungsweise nach zwei Tagen bis zu sieben Tage später auftretend. Die erste Gruppe ist die relativ früh auftretenden, also wieder Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, aber auch Krankheitsgefühl, Fieber, Kopfschmerzen, Schmerzen an der Injektionsstelle, was aber klar ist, Parotitis, wieder Pruritus, Flash, Angioödeme, die verzögert auftreten. Wir wissen, dass Typ-1-Reaktionen eine Spätphase haben und verzögert Reaktionen machen können. Das heißt, auch hier sind Symptome Intoleranz, Toxizität und Allergie zusammen beinhaltet. Und dann eine große Gruppe von Exanthemen, über die haben Sie auch sehr oft gehört heute. Sie können makulopapulös sein, fixe Arzneimittel-Exantheme, seltener Multiforme oder TEN sind auch auf Röntgenkontrastmittel beschrieben. Und die typischen Exantheme, die treten eigentlich ab dem zweiten Tag bis zum Tag 7. Also das kann so spät erst auftreten noch. Welche Mechanismen stehen da zugrunde? Eben bei den pseudoallergischen Sofortreaktionen wird direkte Histaminfreisetzung diskutiert, und zwar aufgrund der Osmolarität oder der chemischen Struktur von Kontrastmitteln oder Komplementaktivierung und Vasodilatation durch Anaphylatoxine. Allergische Spätreaktionen, Exantheme, das sind durch spezifische T-Zellen ausgelöste Reaktionen, wie neuere Untersuchungen zeigen konnten. Das heißt, hier sind Allergietestungen im Intrakutantest, wie Sie beim Professor Wöll gesehen haben, und in der Epikutantest nach 24, 48 bis 72 Stunden erst positiv. Und das konnte auch experimentell im Lymphozytentransformationstest gezeigt werden, dass das aufgrund einer immunologischen Pathologie entsteht. Und hier gibt es auch breite Kreuzreaktionen zwischen den einzelnen Kontrastmitteln. Wieder wesentlich geringer, aber doch da, sind die Typ-1-Allergien, eben Sofortreaktionen bzw. verzögerte Typ-1-Reaktionen, auf die ich noch später eingehe. Hier ist wichtig wieder die Kenntnis bei der Beratung des Patienten, die Kenntnis der Substanzklassen und Präparate. Man unterscheidet die ionischen Monomeren, das sind die ganz alten Präparate, die heute weniger verwendet werden, mit sehr hoher Osmolarität. Sie sehen 1500 Milliosmol pro Kilogramm und eben mit geringer Viskosität dann, die dann Blutgerinnungsprobleme oder Aggregationsprobleme auslösen. Die neueren Präparate, ionisch Dimer und nicht ionisch Monomer, nicht ionisch Dimer, die haben eine abnehmende Osmolarität, sind daher besser verträglich, weil auch die Viskosität hier besser ist. Allerdings nimmt hier nach unten die J-Atomzahl zu. Das ist aber kein Problem aus allergologischer Sicht, weil die Röntgenkontrastmittelreaktionen nicht auf J-Allergie basieren, entgegen der breiten Meinung eigentlich. Die meisten, die jetzt verwendeten Präparate, gehören zu der Kategorie nicht ionisch Monomer. Und nachdem diese Reaktionen gar nicht so selten sind, hat man auch in epidemiologischen Studien Risikofaktoren ausarbeiten können, und zwar für Soforttypreaktionen. Vorausgegangene Soforttypreaktionen prädestinierten Patienten in 3-18% der Fälle auf nachfolgende Röntgenkontrastmittel-Untersuchung wieder eine Reaktion zu entwickeln. Allerdings ist wichtig eben, wenn die frühere Reaktion auf ein ionisches altes Kontrastmittel war, dann wird der Patient das nicht ionische mit großer Wahrscheinlichkeit vertragen, das heißt, die Reaktionsrate ist 10-mal geringer. Weniger Daten gibt es über die wiederholte Reaktion auf nicht-ionische Kontrastmittelreaktionen untereinander. Man hat dann gefunden, schwere Allergiker, Atopiker, Patienten mit Asthma bronchiale, kardiale Erkrankungen und unter Beta-Blocker-Therapie haben auch erhöhte Rate, Soforttypreaktionen auf Röntgenkontrastmittel zu entwickeln. Hier gibt es auch bei Spättypreaktionen und Exanthemen Prädispositionsfaktoren. Vorausgegangene Kontrastmittel, Exantheme prädisponieren den Patienten eben weitere Kontrastmittel-Exantheme zu entwickeln. Ich habe auch Ihnen gesagt, wenn es auf allergischer Basis ist, gibt es hier breite Kreuzsensibilität und da ist es auch wichtig, dass man Hauttestungen mit Spätablesungen macht und ein Ausweichpräparat für den Patienten findet. Weiters IL-2-Therapie, in der Tumortherapie häufig verwendetes Präparat, das begünstigt auch Exantheme in nachfolgender Kontrastmitteluntersuchung. Erhöhte Serum-Kreatinin-Werte über 2 Milligramm pro Deziliter und positive Anamnese für allergische Arzneimittel-Exantheme und Kontaktdermatitiden sind auch ein Risikofaktor. Dazu gibt es noch weitere aggravierende Faktoren wie Mastozytose als Grundkrankheit oder virale Infekte, die unterschwellig sind oder gerade in der Inkubationszeit sind oder in Abheilung sind, Autoimmunkrankheiten wie Lupus erythematodes und auch hier psychischer Stress macht das Ganze wesentlich schlimmer. Deswegen ist die Patientenführung, Beruhigung, Aufklärung sehr, sehr wichtig bei diesen Sachen. Wie kann ich mit Patienten umgehen, wenn sie schon eine Reaktion haben? Da sitzt die Angst sehr tief. Also wenn Sie Soforttypreaktionen gehabt haben, wie aus dem bisherigen Gesagten ergibt sich Vermeidung von ionischen Kontrastmitteln. Wenn es auf ein nicht-ionisches war, ausweichen auf ein anderes nicht-ionisches Röntgenkontrastmittel, beziehungsweise idealerweise ausweichen auf ein ausgetestetes Kontrastmittel. Man sollte die Patienten zur Testung schicken, wenn sie ganz schwere Soforttypreaktionen entwickelt haben oder eben Exantheme entwickelt haben. Langsame, eventuell fraktionierte Verabreichung, da kann man schon besser intervenieren, wenn eine Reaktion kommt. Prämedikation wird sehr kontroversiell diskutiert heute, weil man gesehen hat, dass es keinen sicheren Schutz bietet, nur die behandelnden Ärzte sich sicherer fühlen und das vielleicht zur Vernachlässigung der Maßnahmen führen würde. Das heißt, es ergänzt nicht die Notfallbereitschaft. Nichtsdestotrotz gibt es viele Prämedikationsschemata und der Herr Grinsberger und Lasser haben sich da verdient gemacht in vielen epidemiologischen Studien, die allerdings eben zwischen ionischen und nicht-ionischen Kontrastmitteln waren. Und es hat sich gezeigt, am besten funktioniert, wenn es funktioniert, noch immer die mehrmalige Cortisongabe, Prednison 50 Milligramm per Ost, 13 Stunden, 7 Stunden und 1 Stunde vor Kontrastmittelgabe. Und ein Antihistaminikum IV auch eine Stunde vor Kontrastmittelgabe, weil diese Präparate eine gewisse Zeit brauchen, bis sie die Rezeptoren besetzen und wirken. Dann gibt es noch Zentren, die Ephedrin dazu geben oder Cimetidin, aber die Wertigkeit davon ist mehr als umstritten. Somit komme ich zu meinem letzten Kapitel, Analgetika, nichtsteroidale Antirheumatika. Analgetika-Intoleranz, Pseudoallergie, Sie sehen, die Namen sagen alles und seit neuestem gibt es noch einen neuen Begriff, auch aufgrund des Mechanismus, Prostaglandin-Synthese-Hemmer-Intoleranz. Dann gibt es auch hier natürlich T-Zell-mediierte Spättypreaktionen und in geringerem Ausmaß selten, aber doch Typ-1-Allergien. Hier muss ich wieder zum Stoffwechsel ausholen, Arachidonsäure. Es wird metabolisiert einerseits über die Cyclooxygenase zu den Prostaglandinen, vor allem Prostaglandin E2, die schützenden Prostaglandine, Schleimhautschutz, Magenschutz, Nierenschutz und eben, wenn es nicht funktioniert, bei NSAR die typischen Nebenwirkungen und die Lipooxygenase-Pathway, welches dann zu vermehrten Leukotrienproduktion führt, die einerseits Chemotaxis fördern, Vasokonstruktion, Bronchospasmus, Permeabilität auslösen können. Wir wissen auch, dass eben COX-1 konstitutionell in vielen Geweben produziert wird. Also das hat seinen Sinn und die Hemmung von dem ist eigentlich nicht wünschenswert. COX-2 wird nur in inflammatorischen Zuständen und in entzündlichen Geweben produziert und die Hemmung von dem macht natürlich mehr Sinn. Allerdings ist es nicht so, dass man gezielt behandeln kann und aufgrund dessen kommt es eben bei manchen Patienten zu Intoleranzreaktionen, auf die ich jetzt dann im Detail eingehen möchte. Man muss aber sagen, ganz wichtig ist eine genetische Prädisposition dahinter, weil sonst würden eigentlich alle Patienten, die nicht steroidale Antirheumatika bekommen, auch so reagieren. Hier zu drei wichtigen klinischen Bildern. Eines ist die Aspirin exacerbated respiratory disease, dann Aspirin induzierte Urtikaria Angioödem und die Anaphylaxie. Die Prävalenz von Aspirinintoleranz in der Normalbevölkerung 0,6 bis 2,5%, bei den Asthmatikern 21%, bei Asthmatikern mit Polypose 34%, gar nicht so wenig. Und unter den Patienten mit chronischer idiopathischer Urtikaria haben diese Beschwerden 20-40% der Patienten. Nun zur respiratorischen Krankheit. Aspirin wurde 1890 in den Markt eingeführt und eben ein paar Jahre später hat der Herr Vidal schon das Krankheitsbild beschrieben, erstmals, und zwar Asthma, nasale Polypen und Aspirinüberempfindlichkeit, und zwar bei Einnahme von Aspirin Auslösung eines Asthmaanfalles. 1968, dann war das eigentlich wieder etwas ruhiger dazwischen. 68 hat dann Samter das Trias noch einmal etabliert. Seitdem wissen wir, das gibt eine Aspirin-Hypersensitivität. Na und nicht. Aber jetzt erlebt das Krankheitsbild schon wieder eine Renaissance. Und zwar 1985, Steven und Mattison konnten das Bild erweitern, Aspirin-Überempfindlichkeit bei Asthma, Rhinitis mit oder ohne nasale Polyposis und auch Sinusitis. 2000 wurde der Name geändert, Aspirin-Induced Asthma oder Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease, und 2007 wurde vorgeschlagen, nachdem es auch auf andere Nichtsteroidale vorkommt, dass man den Nichtsteroidalen auch in den Namen hineinnimmt, annähert. Und durch die Expositionstestungen ist man eigentlich draufgekommen, dass das gar nicht so selten ist, dieses Krankheitsbild, weil man fragt ja nicht einen Asthmatiker jedes Mal, wenn er einen Asthmaanfall entwickelt, haben Sie kurz vorher ein Aspirin oder ein Schmerzmittel genommen? Und so ist es oft untergegangen, das Krankheitsbild. Wir wissen auch, dass Frauen häufiger reagieren, also doppelt so häufig wie Männer. Sie haben die früheren Manifestationen und den schwereren Verlauf. Und ganz wichtiger Punkt, es ist nur ein Drittel der Patienten Atopiker, das heißt ein Drittel der Patienten haben allergischen Asthma bronchiale. Nur 6% familiäre Prädisposition, das heißt eine Familiengeschichte mit derselben Erkrankung, obwohl eine genetische Prädisposition eine Rolle spielt. Was können wir akut machen bei diesen Patienten? Natürlich Aspirin oder Analgetika meiden, Leukotrien-Antagonisten bringen eine gewisse Erleichterung und eine bessere Behandlung wäre eine Aspirin-Desensibilisierung, auf das ich noch zu sprechen komme. Nun zu den kutanen Symptomen durch Aspirin-Intoleranz induziert, die werden auch seit neuestem in zwei Kategorien unterteilt. Das ist wichtig für die Prognose und Behandlungsmöglichkeiten. Und zwar die erste Gruppe, die große Gruppe von chronischen Urtikaria-Patienten, die auch jedes Mal bei Aspirineinnahme einen Schub ihrer Urtikaria oder eine Aggravierung erleiden. Das tritt 2-4 Stunden nach der Einnahme auf. Hier helfen Antihistaminika, Leukotrien-Antagonisten. Aber die Aspirin-Desensibilisierung ist ineffektiv, weil die primäre Ursache woanders liegt. Das konnte in dieser Studie gezeigt werden. Dann aber isoliert Aspirin-induzierte Urtikaria. Es gibt Patienten, die keine Beschwerden haben und nur bei Einnahme von Aspirin oder nicht steroidalen Antiphlogistika Urtikaria-Angioödeme entwickeln. Hier hat sich gezeigt, dass Aspirin Desensibilisierung effektiv sein kann. Aspirin-induzierte Anaphylaxie ist sehr selten, Gott sei Dank, und es gibt hier keine Kreuzreaktionen mit anderen Nystatin-Antirheumatika, das ist ganz wichtig. Hier bleiben natürlich erwartungsgemäß Hauttests und Bluttestungen bei den Intoleranzreaktionen negativ. Die einzige Möglichkeit ist die kontrollierte Expositionstestung. Management, also wenn Aspirinintoleranz vorliegt, wir wissen, es gibt auch zwischen den einzelnen Präparaten Unterschiede. Aspirin ist ein irreversibler COX-1-Hemmer durch Acetylierung. Andere Nystatine sind reversible COX-1-Hemmer, daher auch die Reaktionen etwas geringer ausgeprägt. Kreuzreaktionen mit den anderen Nystatinen besteht eben aufgrund von pharmakologischer Wirkungsmechanismus. Meiden, wenn immer möglich. Bei milden Urtikaria-Symptomen könnte man unter Antihistaminikum einnehmen, aber ist nicht so ideal. Ausweichen auf besser verträgliche Substanzen, darauf komme ich im nächsten Dia. Und die Desensibilisierung. Was ist eine Desensibilisierung? Hier werden der Auslöser in ganz geringen Mengen, beginnend oral oder im Falle von Aspirin gibt es auch die nasale Exposition oder Desensibilisierung, nasal aufgetropft, in halbstündigen bis stündigen Abständen, und man überlistet so das Immunsystem oder den Körper, das in eine Refraktärphase hineinfällt und rasche Erhöhung der Dosis möglich wird, die es aber dann zu erhalten gilt. Das heißt, bei respiratorischen Symptomen 200 bis 500 Milligramm Aspirin tägliche Einnahme. Bei anderen Indikationen reichen die 100 Milligramm. Hier ist aber wichtig, das Wissen, dass diese Refraktärphase nicht ewig hält. Das heißt, wenn die Patienten ihre Medikation nicht regelmäßig einnehmen, dann kann die Reaktion wieder zurückkommen. Die Refraktärperiode für Aspirin ist etwa 3 Tage. Das heißt, wenn man bis zu 3 Tagen vergisst, gibt es kein Problem. Länger würde die Reaktion wiederkommen. Wann ist das indiziert? Nur bei respiratorischen Symptomen oder wenn der Patient aus koronarer Indikation Aspirin braucht. Desensibilisierung auf Aspirin konnte zur Verträglichkeit von anderen sporadisch eingenommenen Analgetika führen, solange das Bestand der Zustand. Hier muss man aber natürlich immer auch beachten, ist das eine Intoleranz oder Allergie oder nur Kofaktoren bei anderen spielen eine Rolle. Sie haben vorhin gehört, Infektionskrankheiten können eine Rolle spielen. Wir wissen, virale Infekte, wenn die Patienten unter grippaler Infekt Analgetika nehmen, dann reagieren sie häufiger mit Urtikaria-Angioödem, als wenn sie nur wegen Kopfschmerzen nehmen. Das wäre ein wichtiger Fragepunkt anamnestisch. Hier für das Management kommt die Einteilung nach Wirkmechanismus zum Einsatz. Und zwar, wir unterscheiden nicht selektive COX-1, COX-2-Hemmer. Das sind alle alten Präparate. Dann gibt es ein Präparat, das schwach non-selektiv ist, das Paracetamol. Und daher auch bei diesen Patienten meistens vertragen wird. Das Problem ist, ist es auch, wie der Name sagt, schwach wirksam. Das heißt, bei starken Schmerzen reicht das nicht aus. Hier kommen dann relativ selektive COX-2-Hemmer in Frage. Das wären Nimesulid, Meloxicam, Lornoxicam, also die Oxicame. Eine Ausnahme gibt es, das Piroxicam, das Felden, das gehört in die andere Kategorie. Da müsste man aufpassen. Und natürlich, wenn alle Stricke reißen, die selektiven COX-2-Hemmer, die über 99% der Patienten, von den Patienten vertragen werden, das Celebrex. Wobei man aufpassen muss bei Patienten mit kardialer Problematik oder Sulfonamidallergie, weil das eine Sulfonamidkette trägt und da könnten Kreuzreaktionen auftreten. Das heißt, eine pragmatische Lösung in der Ordination, wenn Sie keine Zeit haben für die Abklärung und rasch eine Behandlung brauchen, auf diese Gruppe ausweichen. Und ganz wichtig, es kann immer auf das eine einzelne Präparat immer Reaktionen geben. Ich würde den Patienten in der Ordination zu Beginn der Ordinationszeit und der Notfallbereitschaft exponieren, das erste Mal, und bis zu Ende der Ordinationszeit warten lassen. Wenn da nichts passiert, dann darf der Patient das weiternehmen. und natürlich in allen komplizierten Fällen allergologische Abklärung. Auch hier gibt es natürlich Spättypreaktionen. Sie haben das alles gehört, fixe Arzneimittelexantheme, makulopapulöse Exantheme, wobei die ersten die häufigsten sind, auf die möchte ich nicht im Detail eingehen. Wichtig ist, dass Sie das gehört haben. Typ 1 Allergien sind dann zu verdächtigen, wenn der Patient nicht durch die ganze Palette auf mehrere Analgetika reagiert, sondern auf ein einzelnes Analgetikum immer wieder Urtikaria angioidem oder Anaphylaxie-artige Reaktionen entwickelt. Hier wurde beschrieben, also echte Typ 1 Reaktionen für Metamizol, Propifenazon, Diclofenac. Hauttest und IgE-Nachweis ist bei diesen Präparaten immer wieder in Studien gelungen. Und nachdem wir auch bei häufig verwendetem Präparat Diclofenac sehr häufige, sehr schwere Reaktionen gesehen haben und die Hauttestungen oft falsch negativ oder unklar waren aufgrund des, der kleinen Größe des Moleküls, wurde angedacht, ob die Koppelung an eine Trägersubstanz, wie es bei Penicillintestung sinnvoll ist, eine Besserung der Diagnostik bringen würde. Hier haben wir ein polymeres Protein, Keyhole-Lymphethemocyanin genommen, das ist ein Meeresmolluskum und gekoppelt, da sehen Sie einen Patienten, den ersten, den wir getestet haben, die gekoppelte Diclofenac in der Pricktestung, dosisabhängige Positivität, dieselben Konzentrationen, KLH alleine negativ, Diclofenac ähnliche Konzentrationen negativ, und Diclofenac-Prick mit der Voltaren-Ampulle ebenso negativ. Dann haben wir die Intrakutan-Testung, die Positivkontrollen hier, durchgeführt mit der Ampulle, wie wir es auch sonst immer machen, 1:100 verdünnt. Und hier haben wir auch eine Reaktion ausgelöst, aber wesentlich kleiner und eher unklarer im Vergleich dazu. Und hier, jetzt beginnen wir Mitte Mai eine geplante prospektive Studie mit dieser Testungsmethode und ich würde mich freuen, Patienten, die isoliert auf Diclofenac Typ 1 Symptomatik entwickelt haben, wenn sie sich hier unter dieser E-Mail-Adresse anmelden, dann werden wir terminisieren und die diagnostische Abklärung machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus